Es ist immer wieder faszinierend, wenn man sieht, wie der dreimal heilige Gott doch mit uns elenden Sündern und mit einer gefallenen Menschheit umgeht. Ich will jetzt gar nicht vom Allergrößten reden, was überhaupt in diesem Universum jemals geschehen ist, dass der Herr Jesus kam, uns die Sünde Problematik gelöst hat, mit seinem kostbaren und teuren Blut sein Leib hat brechen lassen, diese wunderbare Herrlichkeit. Was Gott aber dann uns zusätzlich gegeben hat, ist natürlich eine viel kleinere Dimension, aber trotzdem etwas sehr Kostbares, das ist, dass er uns elende Menschen, die wir ja so verdreht und so durcheinander sind und verderbt sind, dass er uns etwas gegeben hat, von dem die Bibel selber sagt, und das mitten in einer Welt, die von der Lüge geprägt ist, und der Teufel ist der Vater der Lüge, und die Bibel sagt, jeder Mensch ist ein Lügner. Und der Herr hat uns die Wahrheit gegeben, sein Wort, das kostbare und teure Wort Gottes, dass wir das in Händen halten dürfen. Wisst ihr, früher haben Menschen sterben müssen wegen dem Wort Gottes. Ich denke an Wycliffe und solche Leute, die in einer Zeit gelebt haben, wo es lebensgefährlich war, Bibel zu besitzen. Wir können heute Bibel für 2 Euro kaufen. Das kann man sich nicht vorstellen. Unentschuldbar ist eigentlich der richtige Ausdruck, wenn wir dieses Wort und diesen Schatz nicht genießen und lesen und uns dann erfreuen. Gott hat uns das gegeben. Und die Bibel ist etwas Wunderbares. Sie zeigt heilsgeschichtlich ganz klar auf Israel, die Vorbereitung der Erlösung. Und dann, wie Gott im Rahmen dieses Volkes durch die Absonderung das gewaltige Geschehen passieren lässt, dass der Sohn Gottes geboren wird, dass er die Erlösung vollführt, dass das alles hier wunderbar beschrieben wird. Wir haben das vollkommene Opfer, wir haben ein perfektes Werk, aber außer der direkten Rede hat Gott noch etwas weitergetan. Man könnte es nennen, das Bilderbuch für uns Gläubige. Er hat uns das Alte Testament gegeben und er hat uns auch sogenannte Schattenbilder gegeben. Also Bilder, wo du letztendlich ihre Ebene unterm direkten Text, der direkte Text redet zum Beispiel über Israel, er redet über die Gemeinde, er redet über Erlösung, wo er dann in einer wunderbaren Weise darstellen lässt, was es mit diesen Wahrheiten auf sich hat. Und oft ist das wie ein Bilderbuch, man kann es viel einfacher erfassen und kann es sich merken aufgrund von diesen Bildern. So möchte ich mit uns heute Morgen ein Buch durchnehmen, vor allem das Kapitel 1, das Buch Esther. Und zwar, es hat mich wieder in der stillen Zeit gepackt, als ich das Buch las. Ich bin immer noch dran. Ich fände es so gigantisch. Das Buch Esther ist ein Buch, das einzige Buch in der Bibel, wo der Name Gottes oder der Name des Herrn, Yahweh, Jehova, man weiß ja nicht, wie der Name ausgesprochen wurde, das Tetragramm, diese 4 Buchstaben, wo das nicht vorkommt. Muss ich vorstellen, ein Buch in der Bibel, wo Gott nicht vorkommt. Das ist ungeheuer. Und trotzdem hat Gott genau dieses Buch so schreiben lassen, um uns Dinge mitzuteilen. In Hebräer 10, Vers 1 steht zum Beispiel, dass das alttestamentliche, vor allem das Gesetz, ein Schatten ist von dem, was durch der Herr Jesus und durch die Erlösung Wirksamkeit, also Realität geworden ist. Also ich habe im Alten Testament einen Schatten. Also wenn du mich jetzt siehst, dann siehst du, ich habe graue Haare. Wenn du mich im Schatten siehst, dann siehst du nur, er hat einen Bart. Aber du siehst nicht, ob die Haare, und Haare hat er auch noch, aber du siehst nicht, ob die Haare weiß oder schwarz sind. Du siehst auch die Augen nicht, das ist alles nur in der Silhouette sichtbar. Also du hast schon einen Begriff von der Person. Aber das Genaue siehst du nur, wenn du ihn vor dir hast. Und so ist auch hier, im Alten Testament hast du das Schattenbild. Die Umrisse, die Beschreibung im Neuen Bund hast dann das Genaue. Und so ist Esther auch geschrieben. Und in Esther hat Gott etwas getan, das ist für mich faszinierend. Er hat den König dargestellt, das ist ein Bild auf unseren Herrn Jesus. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Dann hat er die Esther dargestellt, eine Frau, sie ist ein Bild auf die Braut, auf die Gemeinde Jesu Christi. Dann hat er Vashti dargestellt, die vorige Braut, das ist ein Bild auf Israel, die Gott verwirft. Im Alten Testament steht sogar, dass Gott Israel den Scheidebrief gegeben hat. Man muss sich vorstellen. Und du siehst Mordechai, ein Bild auf den Heiligen Geist. Ein Mann, der die Esther erzieht. Und dann siehst du immer wieder, es gibt sieben Räte, sieben Mägde. Hier hast du ein perfektes Bild des siebenfachen Gottesgeistes, wie Gott an den Menschen wirkt. Also wenn man das einmal begriffen hat, was Gott hier tut, er gibt uns hier ein fast unfassbares Bild, dass man vor Ehrfurcht fast erstarrt über diese Esther, heißt Stern. Und es ist einfach jetzt eine schattenbildliche Darstellung. Ich lese uns mal Kapitel 1, der Anfang zumindest. Und es geschah in den Tagen des Ahasverosch, desselben Ahasverosch, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte. In jenen Tagen, als der König Ahasverosch der Königsburg Susan auf seinem königlichen Thron saß, im dritten Jahr seiner Regierung, da veranstaltete er für alle seine Fürsten und Knechte ein Festmahl, wobei die Gewaltigen von Persien und Medien, die Edlen und Obersten seiner Provinzen vor ihm waren. Als er den Reichtum der Herrlichkeit seines Königreiches und die kostbare Pracht seiner Majestät viele Tage zur Schau stellte, nämlich 180 Tage lang. Und als diese Tage vollendet waren, veranstaltete der König ein Festmahl für das ganze Volk, das sich in der Burg Susan befand, für die Großen und die Kleinen, 7 Tage lang im Hof des Gartens beim königlichen Palast. Da waren feine Vorhänge aus weißem Leinen und blauem Purpur mit Schnüren aus feinem weißem Leinen und rotem Purpur an silbernen Ringen und Säulen aus weißem Marmor aufgehängt. Goldene und silberne Ruhelager standen auf einem Steinpflaster aus grünem und weißem Marmor, Perlmutter und dunklem Marmor. Und man reichte die Getränke aus goldenen Gefäßen und die Gefäße waren voneinander verschieden und königlichen Wein gab es in Menge nach der Freigebigkeit des Königs. Und das Trinken war der Verordnung gemäß, ohne Zwang, denn so hatte der König es allen Vorstehern seines Palastes befohlen, dass man jedermann machen ließe, wie es ihm gefiele. Und dann wird ja beschrieben, ab Vers 10, dass der König seine Basti darstellen will. Und sie hat eine eigene Frauenversammlung gehabt. Das ist manchmal nicht ungefährlich. Auf jeden Fall ist die Basti hingegangen und hat sich geweigert zu kommen. Und da war die alle entsetzt. Wisst ihr, die Könige von Medien und Persien, das war schon Kaliber. Die hatte das Gesetz, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das war unwiderruflich. Das heißt, wenn der König, der zur Gewalt einmal unterschrieben hat, konnte er sich selber nicht mehr berichtigen. Er konnte es nicht mehr widerrufen. Das war gewaltig. Und gegen so einen Mann begehrt man nicht auf. Und das hat seine Waschti gemacht. Und dann sagt er in Vers 19, und es ist der Rat, dass keine Verachtung über die ganze Ehen kommt, über das ganze Volk. Wenn es dem König gefällt, so soll ein königlicher Befehl von ihm ergehen und aufgezeichnet werden nach dem Gesetz der Meder und Perser, damit es nicht bloß vorübergehend gilt, das war das Gesetz, das dauernd gegolten hat, dass Vashti nicht mehr vor dem König Ahasverosch erscheinen darf und dass der König ihre königliche Würde einer anderen gibt, die besser ist als sie. Und dann sagt er nämlich, das hat unter anderem den Effekt, dass die Ehefrauen ihre Ehemänner ehren sollen und Vers 22, dass der Mann Herr im Hause sein soll. Das war der Hintergrund. Aber bildlich gesprochen haben wir hier jetzt etwas, das ist unfassbar. Wisst ihr, wenn du jetzt hingehst und das begreifst, dass der König ein Bild auf der Jesus ist, du begreifst, die Esther ist die Gemeinde, du begreifst das ganze Wirken, dann siehst du hier etwas, das sagt nämlich die Bibel, dieser König stellt den Reichtum der Herrlichkeit seines Königreiches. Das Königreich Gottes hat laut Bibel 5 Erscheinungsformen. Die dritte Erscheinungsform des Königreiches Gottes ist die Gemeinde Jesu Christi. Der Leib Jesu Christi. Und hier hast du die dritte Erscheinungsform, der Leib Jesu Christi. Jetzt sagt er, da wird jetzt dargestellt, in unserem Text, der Reichtum der Herrlichkeit dieses Königreiches, das heißt der Gemeinde Jesu, des Leibes Jesu Christi, und zwar die kostbare Pracht seiner Majestät, nämlich die Majestät des Königs, unseres Herrn Jesus, und zwar viele Tage lang wird es zur Schau gestellt, 180 Tage. Und jetzt muss man einfach sich vergegenwärtigen, dass die Bibel davon ausgeht, dass die Gläubigen diese Herrlichkeit versteht, sät, Gott dafür anbetet, fasziniert sind. Ich sage mal das Wort, das man nicht gern hört in diesem Zusammenhang, das ich aber wirklich so meine, begeistert sind von diesen Dingen, weil in 1. Petrus 1, Vers 11 sagt die Bibel, sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete. Das waren die alttestamentlichen Propheten, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Die Bibel sagt also, nach der Leide Jesu kommt Herrlichkeit, nicht bloß eine Herrlichkeit, sondern Herrlichkeiten, die können wir uns nicht vorstellen. Und so wie Vashti hier zu diesem König gehört hat und diese Herrlichkeit hatte, weil sie ja zum König gehört hat, so hatte Israel laut Römer 9, Vers 4 alles und wollte es nicht. Schon dramatisch. Ursprünglich hat alles Israel gehört und wir wissen laut Apostelgeschichte 13, 46, die Bibel sagt, nachdem sie das nicht wollen, geht in dem Fall der Apostel zu den Heiden und dann geht das Heil zu den Heiden über, bis dass die Vollzahl der Heiden beieinander ist, dann wendet sich Gott natürlich wieder Israel zu. Aber die Herrlichkeit ist etwas, das jetzt in der Gemeinde da ist. Im Alten Bund hat es Gott zum Beispiel als sichtbares Zeichen gegeben. Was denkt ihr, was das war, wenn die um den Sinai versammelt waren und plötzlich hast du die Shechina, die Wolke- und Feuersäule, auf dem Berg gesehen oder du hast die Stiftshütte gehabt und dann ist die Wolke Gottes bei Tag, bei Nacht der Feuersäule auf die Stiftshütte heruntergekommen und du wusstest, in der Stiftshütte ist jetzt Gott gegenwärtig durch die Wolke und in der Wolke oder in der Feuersäule ist Gott selber drin. Und die Bibel sagt klipp und klar, wer drin war, nämlich der Jesus. Und diese Herrlichkeit, die war für Israel normal. Jetzt könnte man sagen, wunderbar, das hätte ich gerne auch gehabt. Habe ich auch schon gesagt. Gerne sagen wir, aber im Neuen Bund herrscht halt das Elend, oder? So ist man doch. Da herrscht das Elend, der Kampf, die Niederlage, das Reich Gottes geht kaputt, Abfall. Aber die Bibel redet anders. Und zwar, 1. Korinther 2,8 sagt sie, und zwar, sie nennt der Herr Jesus hier den Herr der Herrlichkeit. Also der Herr Jesus ist nicht nur der Herr, der das Sagen hat über unser Leben, sondern er ist der Herr der Herrlichkeit. Das heißt, Herrlichkeit ist der Normalzustand. Und diese Herrlichkeit soll im Buch Esther dargestellt werden. 2. Korinther 3, 7 bis 9. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israel nicht in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis, das war das mosaische Gesetz, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Und dann sagt sie in Vers 10, es sei eine überschwängliche Herrlichkeit und sie wird in Herrlichkeit bestehen. Das muss man sich vorstellen. Wenn man das jetzt alles anguckt, auch geistlich, dann ist das so, dann müsste eigentlich heute Morgen, wenn wir zusammen sind, wo zwei oder drei versammelt sind, ist der Herr in unserer Mitte, müsste der Herr der Herrlichkeit sich offenbaren können, dass in unseren Reihen etwas von dieser Herrlichkeit, die überfließend ist, Realität wird. Das wäre der Normalzustand. Wir haben uns halt daran gewöhnt, dass es nicht klappt. Wisst ihr, das ist das Problem. Es gibt eine Erfahrungstheologie, die ist aus der untersten Hölle. Und jetzt muss man einfach sich vergegenwärtigen, was stimmt, was die Heilige Schrift sagt, dass der Dienst des Neuen Bundes, die Wortverkündigung, das Gebet, das Brotbrechen, auch selbst die Taufe, die Evangelisation, alles, was die Gemeinde Jesu macht, erlebt Christi, Herrlichkeit ist und vor Herrlichkeit überfließt, oder stimmt unsere Erfahrung? Das ist die Frage. Nicht die Erfahrung stimmt, sondern die Bibel. Und in 2. Korinther 4, Vers 6 sagt die Schrift, den Gott, der aus dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Jetzt sagt die Bibel, die Herrlichkeit ist im Angesicht Jesu. Das heißt, je mehr der Jesus in unserer Mitte ist, je mehr wir ihm begegnen, je mehr wir ihn suchen, sein Angesicht suchen, je mehr muss diese Herrlichkeit hervorbrechen. Und dann sagt sie in 2. Korinther 3, 18, wie das geschehen wird. Sie sagt nämlich, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Praxis und Theorie. Praktisch. Ich könnte jetzt vorgehen, die Türe aufmachen und sagen, ich habe Bitte, wir machen jetzt eine andere Versammlung wie sonst. Jetzt kommt jeder zu mir, weil ich bin voll Wissbegierde und neugierig und erzählt mir, wie die Herrlichkeit bei ihm ist. Ich kann euch jetzt schon sagen, was passieren würde. Entsetzte Blicke. Was will der? Wisst ihr, aber das ist das Normale. Die Herrlichkeit ist der Normalfall. Jetzt sagt die Bibel, wenn du ein unverhülltes Angesicht hast, das heißt, mit Gott in Ordnung bist, es ist nichts zwischen dir und dem Jesus. Das Blut Jesu hat den Weg frei gemacht. Du kannst zu ihm gehen, du siehst ihn, du siehst seine Herrlichkeit. Es ist wunderbar. Dann sagt die Bibel, dann kommt der Reflexion, wie wenn die Sonne auf den Spiegel drauf scheint. Kennt ihr das? Wenn dann das Licht sich bricht und zurückgeht, dann sagt er, wird das Gleiche passieren. Du kleiner Mensch, wirst diese Herrlichkeit des Herrn wie im Bild widerspiegeln und du wirst dauernd Herrlichkeit produzieren oder widerspiegeln. Oh, ihr versteht, wo ist es denn? Bei meiner Taufe hat ein Mann etwas gesagt und mir ging es dreckig an meiner Taufe. So dreckig ist mir es, glaube ich, noch nicht oft gegangen in meinem Leben. Und mir ging es so dreckig, dass ich vor dem Taufwasser stand und dann ein Gebet gesprochen habe, das ich nie mehr vergesse. Ich weiß nicht, was der Herr gedacht hat. Ich habe nur gebetet, Herr, ersäufe alles, was keinen Wert hat. Es war hier dummes Gebet, gell, worüber ich nicht rede. Und dann sagt einer der Brüder zu mir im Rahmen von dieser Taufe, das Jammerlied hat aufgehört, gelobet sei der Herr. Ich denke, naja, ich habe gerade mittendrin eine Gesangsstunde gehabt im Jammerlied. Ich habe gerade das Jammerlied gesungen aus allen Ebenen, auf allen Ebenen, die es gibt. Wisst ihr, und hier sind wir jetzt an einem Punkt, wo man wirklich überlegen muss, ist die Bibel jetzt überdreht oder meinst du das im Ernst so? Dass ein Stück der Herrlichkeit Jesu bei uns in unserem Leben sichtbar werden muss und wir das widerspiegeln. Dann wäre doch der Sonntagmorgen eine Versammlung der Herrlichkeit, oder? Ja, ich hoffe doch, dass das bei uns passiert. Epheser 3, 16. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Er sagt, es geschieht durch den Reichtum seiner Herrlichkeit in uns, durch den Heiligen Geist. Das heißt, es wird keine Wolke und Feuersäule sich auf die Versammlung setzen. Es wird keine Wolke und Feuersäule sich auf unser Haupt setzen. So, es passiert etwas unsichtbar, innerlich, in unserem Herzen. Hier wird die Herrlichkeit sein. Und wie äußert sich die Herrlichkeit? Wenn es in dir Licht ist, dann ist dein Blick Licht. Du kannst immer noch 99% des Zustands eines Menschen erkennen, wenn du ihm ins Gesicht guckst. Ist immer noch Fakt. Schau, der Grund, warum wir beim Abendmahl uns gegenseitig ins Gesicht sehen, wenn wir der Kelch uns Brot weitergeben. Wenn ich in Ordnung bin, dann kann ich mit erhobenem Haupt der Kelch weitergeben. Bin ich nicht in Ordnung, ist automatisch, das hat der Mensch in sich, das hat Gott so gemacht, da kommt eine psychosomatische Reaktion, dann senke ich den Blick, schon normal. Wisst ihr, von daher sind wir eigentlich verraten und verkauft mit unserem Charakter, mit unserem Wesen. Wir können es nicht verheimlichen. Kolosser 1,11. Mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Und das muss überfließen dann in Dankbarkeit. Aber die Bibel sagt hier, mit aller Kraft, da steht Dynamis, die Kraft des Heiligen Geistes, gemäß der Macht, da steht Kratos, das ist im Griechischen die Kontrolle. Nichts beschreibt so genau das wie Kontrolle, was Kratos bedeutet, Kontrolle. Jetzt sagt er, wenn der Heilige Geist mit Macht an dir wirkt, dann wird die Herrlichkeit Jesu Christi bei dir Folgendes bewirken. Kontrolle. Das ist ein Stück Herrlichkeit. Wisst ihr, wie das aussehen kann? Wenn ein Type wie ich, der den Mund nicht halten kann, egal was ist, plötzlich 5 Stunden still sein kann. Und drumherum redet lauter Brüder und du kannst still sein. Das ist ein Stück Herrlichkeit. Oder wenn ein Mensch, der sich dauernd ärgert, weil er perfektionistisch, ich bin auch ein Stück perfektionistisch, ärgere mich relativ oft, plötzlich merkst du, dass du dich nicht mehr ärgerst. Wisst ihr, das sind die Herrlichkeiten des Reiches Gottes. Die völlige Kontrolle des eigenen gefallenen Herzens durch die Herrlichkeit Jesu Christi. Und drum sagt Kolosser 1,27, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und davor sagt sie, das ist der Reichtum dieser Herrlichkeit, der Jesus in mir, das ist die Herrlichkeit. Ich sage es immer vorsichtig. Wenn du in der stillen Zeit warst, wenn Jesus allein warst, die Heilige Schrift hat zu dir geredet, der Heilige Geist hat alles lebendig gemacht, das Schwert des Geistes hat seine Arbeit getan, und du bist fasziniert von Jesus und du stehst auf, dann musst du eigentlich anders aussehen, wie wo du hingesessen bist. Ihr begreift. Es gibt natürlich auch manchmal so Dinge, wo der Charakter anders ist. Ein berühmter Mann hat einmal gesagt, immer wenn ich besonders intelligent bin innerlich und Probleme gelöst habe und vollkommen niveaumäßig bin, sagt er, sehe ich nach Hause besonders dumm aus. Es gibt es. Aber ihr begreift, was ich meine. Irgendwo geht die Bibel davon aus, dass wir es ausstrahlen. Und ich habe mir mal vorgenommen, und das gehört zu dieser Herrlichkeit, nicht mehr das Problem zu sein, sondern die Lösung. Ist doch herrlich, wenn du ein Teil der Lösung bist und nicht mehr ein Teil des Problems. 1. Thessalonicher 2,12. Und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandelt sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Wieso geht doch einmal hin als Gläubige untereinander und sagt, Gott hat uns zu der Herrlichkeit berufen. Hey, wie sieht das bei dir aus? Wieso, warum das keiner macht? Weil er selber hier Defizite hat oder selber nicht versteht, ja klar. Und Hebräer 1,3 sagt dann, es ist alles geschehen durch den Herr Jesus allein. Und sie sagt, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Er selber ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes ist die höchste Herrlichkeit in diesem Universum. Und er ist der Ausdruck seines Wesens. Da steht im Griechischen der Charakter seines Wesens. Wisst ihr, wenn der Herr Jesus in mir wohnt, wenn ich innigste Gemeinschaft mit ihm habe, dann ist diese Herrlichkeit normal. 180 Tage. 9 mal 5 mal 4. 9, Wirke des Geistes. 5, Gnade. 4, allumfassend. Dann hast du Fülle. Aber, ich möchte zurückgehen. Nochmal zu unserem Esther. Jetzt guckt, wie diese Herrlichkeit aussieht in Vers 4, dann sagt er, in dieser Versammlung, wo die Herrlichkeit dargestellt wird, da hast du Vorhänge aus weißem Leinen und blauem Purpur. Das heißt, im Reiche Gottes, die Herrlichkeit Jesu ist Reinheit. Das heißt, du kannst die Herrlichkeit Jesu am besten darstellen, wenn du völlig rein bist. Das heißt, es ist mit das Wichtigste im Reiche Gottes, im Leib Jesu Christi, dass man die Herrlichkeit Jesu überhaupt weitergeben kann, dass man weiße Leinendinge hat. Das heißt, gereinigt ist durch Jesu Blut. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Die Bibel sagt, das Blut Jesu ist der Garant, dass wir untereinander Gemeinschaft haben. Es gibt keine Gemeinschaft außerhalb derer durch Jesu Blut. Das andere ist vielleicht Kumpelei, Sympathie, aber keine Gemeinschaft. Gemeinschaft entsteht durch Jesu Blut. Und darum beginnt die Darstellung der Herrlichkeit mit weißen Vorhängen. Wenn eure Sünden blutrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Jesaja 1,18. Wisst ihr, das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn wir die Herrlichkeit Jesu Christi haben wollen, ausstrahlen wollen, dann müssen wir gucken, dass wir dauernd in der Reinigung leben. Ich bin entsetzt. Ich kann das nicht. Vielleicht ist es auch Charakter, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann zum Beispiel nicht in Sünde lebe oder mit Gott nicht in Ordnung sei oder mit Menschen nicht in Ordnung sei und dann beten, stille Zeit machen, da herstehen, predigen, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich war entsetzt, wo ich festgestellt habe, dass es Gläubige gibt, die leben in brachialer Sünde und leben und tun, wie wenn nichts wäre. Dass da keine Herrlichkeit kommt, ist wohl klar. Da kommt Finsternis, aber keine Herrlichkeit. Also nochmals, Vorhänge von weißem Leinen. Warum ein Vorhang? Weil das ist, was man nach außen sieht. Darum sind die Schwestern doch immer so wild drauf, da man die Vorhänge so oft wäscht. Das ist doch klar. Ja, die sieht man. Meine Sofadecke sehe ich nicht. Außer du besuchst mich. Aber wenn du, der Vorhang sieht der Nachbar. Und so, darum sagt die Bibel. Weiße Vorhänge aus Leinen. Das, was nach außen geht, meine Reinheit wird von der Welt wahrgenommen, die merkt, ob ich sauber bin oder nicht. Aus blauem Purpur ist der zweite Teil. Blau ist ein Bild für das Himmlische, Kolosser 3,1, wo die Bibel sagt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Da muss ein Stück von dieser Herrlichkeit, dass man wirklich zu der himmlischen Welt gehört, muss sichtbar werden. Wisst ihr, da musst du auch sagen, ich habe das mal gesehen, da hat jemand geistlich gehandelt und ein anderer, der Führer dieser Bewegung, und der war eifersüchtig, der hat gesagt, ich muss zugeben, ehrlicherweise, dass das von Gott sein muss, weil so kann der in seiner Dummheit nicht handeln. Hat mich überzeugt. Wisst ihr, es muss etwas sichtbar werden, wo nicht meine Intelligenz, nicht meine Fähigkeit, nicht meine Charakterstruktur ist, wo du siehst, da wirkt der lebendige Gott wirklich in das Leben hinein. Da ist was Übernatürliches, das ist normal. Und dann ist roter Purpur. Das ist ein Zeichen, dass ich immer noch, obwohl ich blau und rot habe, immer noch rot bin, wenn eure Sünde blutrot werdet. Es wird immer noch sichtbar sein, dass ich ein Sünder bin. Mir hat mein Nachbar gefragt, hast du einen anderen Gott wie ich? Wir haben schon Kollegen gefragt, bist du besser wie ich? Sei, nee, wahrscheinlich schlechter. Aber ich habe das Weiße und das Blaue. Ich bin gereinigt durch Jesu Blut. Das ist was Übernatürliches passiert, Wiedergeburt. Und das ist der Garant, dass ich in den Himmel komme. Du kommst nicht in die Hölle, weil du schlechter bist wie ich. Sondern du kommst in die Hölle, weil du Weiß und Rot nicht hast. Rot hast. Aber Weiß und Rot gehört zusammen. Das Rote muss durchs Weiße gewaschen werden. Und wenn du das hast, dann hast du auch das Blaue. Wisst ihr, da zeigt die Bibel in Bildersprache. Merkt ihr, was für Bildersprache ist doch faszinierend. Sie sagt, der Leib Christi, die Gemeinde muss weiß sein, muss rein sein. Sie muss übernatürliche Züge haben, aber sie bleibt weiter rot. Das kriegt sie nicht weg bis zur Wiederkunft Jesu. Aber das alles ist aufgehängt an silbernen Ringen. Silber ist laut Psalm 12, 7 und 8 ein Bild fürs Wort Gottes. Das sagt die Bibel. Das Wort Gottes ist in silbernen Gefäßen, in Tiegeln, das zwar irdisch ist, aber trotzdem, darum sind die Posaunen auch Silber. Silber ist immer ein Bild fürs Wort Gottes. Das heißt, woher weiß ich jetzt, dass ich rot bin, dass ich ein Sünder bin? Woher weiß ich, dass ich die Reinigung durch Jesu Blut brauche, das Weiße? Woher weiß ich, dass das Blaue dann da ist? Durchs Wort Gottes. An dem ist alles aufgehängt. Durch das Silberne. Durch das Wort Gottes. Also prägt das Wort Gottes die Gemeinde Jesu. Und das sind Säulen aus weißem Marmor. Die Bibel sagt zum Beispiel in die Sendschreiber, ich soll eine Säule werden. Wenn man jetzt dem Marmor noch wirklich nachgeht, Hohelied 5,14, dann sieht man hier Dinge, die sind gewaltig. Und dann merkt man, was die Bibel für ein Reichtum ist. Sie sagt hier, vom König, vom Herr Jesus, seine Finger sind wie goldene Stäbchen mit Tarsisstein besetzt. Sein Leib, also die Gemeinde, von der wir reden, ein Kunstwerk aus Elfenbein, mit Saphiren übersät. Seine Schenkel sind Säulen aus weißem Marmor. Also der weiße Marmor und diese Säule sind das Wesen des Reiches Gottes, wo Menschen zu Säulen werden, wo Menschen, die wackelig sind, stabil werden, wo Menschen von der Sünde frei werden und plötzlich belastbar werden. Wisst ihr, da siehst du das Wesen vom Reich Gottes. Also nochmal, ich wiederhole es. Die Vorhänge, weiß, rot, blau. Das heißt, ich bin gereinigt, trotz meiner Sündenatur. Ich habe das Himmlische. Und das müssen wir einfach sagen. Das Wort Gottes ist das, wo alles prägt, wo ich alles herweise. Und dann beginnt Gott Säule zu bauen, nämlich im Leib Christi aus Marmor. Das sind die Gläubigen, die dann, weil sie dauernd gereinigt sind, weil sie gehorsam sind, weil sie das Himmlische haben, weil sie sich nur auf den Herr Jesus verlassen und nicht auf Menschen, weil sie gehorsam sind und wirklich ihm nachfolgen, wohin er geht, die werden zu Säulen. Und dann sagt er, aber in diesem Leib Christi gibt es etwas. Und ihr dürft etwas nicht unterschätzen. Die Bibel sagt, in der Endzeit wird der Teufel die Heiligen des Höchsten zermürben, aufreiben. Steht im Daniel 7,25. Das heißt, die Bibel redet auch vom Treiber. Der Teufel ist der Treiber, der uns antreibt. Und sie sagt, obwohl das in der Endzeit, je schlimmer die Dämonie fortschreitet und die Gesetzlosigkeit da ist, je mehr werden wir getrieben werden. Ich bin heute Morgen da geguckt und habe auf mein Manuskript draufgeschrieben, 26.03.2017. Und habe mir überlegt, habe gesagt, das war doch erst gestern, wo man das Jahr 2000 erwartet hat. Und viele haben gesagt, danke ist die Wiederkunft Jesu. Ich habe gesagt, ist das 17 Jahre her? Merkt ihr? Wie im Flug vergangen. Da treibt jemand, da raubt jemand die Zeit, der Teufel. Jetzt sagt die Bibel, aber nicht im Reich Gottes. Im Reich Gottes hat es nicht nur diese Reinigung, nicht nur das Wort Gottes. Im Reich Gottes hat es nicht nur diese Säule, dass du stabil wirst, sondern hat es silberne und goldene Ruhebetten oder Ruhelager. Silber, das heißt, durchs Wort Gottes kommst du zur Ruhe. Ich habe es ja schon oft erzählt, aber die Geschichte, die hat mir so gefallen, ich wäre da zu gern dabei gewesen. Der Wilhelm Busch war ja ein furchtbar hektischer Mensch. Essen, Ruhrpott, alles, immer Power, kann ich nachvollziehen. Und der Samuel Zeller, der war das Gegenteil. Der war die Ruhe in Person. Und dann beschreibt der Wilhelm Busch, seine Mutter hat ihn noch gewarnt, hat gesagt, gell, also Wilhelm, wenn du da hingehst, es gibt zwei Möglichkeiten. Und er hat dann gesagt, ja, ich weiß, entweder werde ich da verrückt oder sie hat gesagt, oder du kommst zur Ruhe. Ich erzähle es mal in meinen Worten. Und er sagt, ich glaube, dass du zur Ruhe kommst. Und dann beschreibt er Wilhelm Busch, wie das geschah. Sie haben einen Ausflug gemacht. Jetzt musste die Frau alle die Kinder richten. Ihr Schwester, ihr wisst, was heißt, Kinder zu richten. Gell? Ist das schrecklich, oder? Wenn du dann 2, 3 Kinder hast, dann geht's ja noch ab. Wenn du 4, 5 oder 6 hast, und du musst die alle richten, da bricht die Hektik aus, gell? Und der Samuel Zeller, der hat doch nicht mitgeholfen, sondern wie der Busch beschreibt, der hat einen Stock, einen Bergstock. Dann stand er auf dem Bergstock gestützt, so richtig draufgehängt, hat sich das alles in Ruhe angesehen. Und dann hat er sein silbernes Ruhebett ausgepackt. Statt dass der sich auch aufgeregt hat, sagt er zum Wilhelm Busch, in der Hoffnung, dass der biblisch so stark ist, dass er weiß, was gemeint ist, das ist ein Treiben wie das Treiben Jehus des Sohnes Nimsis. Jeder Bibelleser weiß, da kam ein Bote, der König, der Bote hat ihn nachher ganz schön rangenommen, aber der Bote, der kommt, da sagt der andere, was ist denn das für einer? Der rast ja mit seinem Gespann wie ein Verrückter. Und er sagt dann, das ist das Treiben, wie das Treiben Jehus, des Sohnes Nimsis. Also da sagt jetzt der Mann ganz ruhig, ja, in der Bibel war es auch schon so, dass sie gerast sind und nervös waren und hektisch. Aber ich nicht, der hing auf seinem Bergstock. Wisst ihr, da hat es Ruhebett, das Wort Gottes wirkt auf mich, dass ich mich nicht mehr aufrege. Es gibt Gläubige, die lesen das Wort Gottes und regen sich über die Endzeit ohne Ende auf. Die haben sitzen nur noch vorm Internet und gucken Verschwörungstheorien. Die Verschwörung ist keine Theorie, die ist da, das sind keine Theorien, die ist wirklich da. Und die Todfeindschaft dieser Welt gegen die Gläubigen und gegen Israel, das ist auch Realität. Da brauchen wir, ich denke, nur ein bisschen gesunder Menschenverstand. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass du durchs Wort Gottes zur Ruhe kommst, völlig gelassen wirst. Und sicher bist, der Herr wird's zum Ende bringen. Und dann kommt's zweite, die goldene Ruhelager. Steht hier sogar an erster Stelle. Gold ist das Wesen Gottes. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. 2. Mose 25,11, in der Stiftshütte war alles mit Gold überzogen. Das ist immer das Zeichen des Wesens Gottes. Je mehr die Erlösung des Wesen Gottes von dir Besitz ergreift, unter anderem durchs Wort Gottes, je mehr du in Christus ruhst, je mehr du auch verändert wirst, wisst ihr, die Bibel sagt ja, Römer 12, 1 und 2, lass dich innerlich verändern. Sobald du innerlich verändert wirst, Gold in dich reinkommt, wirst du ruhig. Wisst ihr, ich habe viel weniger Strafzettel wie früher. Aber ich habe immer noch Strafzettel. Jetzt habe ich einen Krieg wegen 7 Kilometer. Das habe ich auf der Autobahn, da habe ich schon kleinlich gefunden. 7 Kilometer. Also das ist für meine Verhältnisse schon traumhaft. Da hätte es auch sein können, ich wäre geblitzt worden mit 70 Kilometer drüber. Schließe ich nicht aus. Früher. Aber wisst ihr, du kommst auch innerlich zur Ruhe. Das Wort Gottes beruhigt dich. Geistlich, menschlich, charakterlich. Du wirst berechenbar. Man kann sich auf dich verlassen. Man weiß, wie er reagiert oder wie sie reagiert. Das sind diese Ruhebetten. Und plötzlich kommen die Leute und sagen, woher haben sie diese Ruhe? Ist mir schon passiert. Am Geschäft. Wenn alle durchdrehen. Das gehört zu dieser Umgebung des Reiches Gottes, wo der Marmor grün, weiß, Perlmutt, dunkler Marmor, alle Schattierungen hat. Wisst ihr, der Leib Christi hat viele Schattierungen, viele Charaktereigenschaften. Da ist jeder ein bisschen anders. Wir müssen nicht alle weiß, wir müssen nicht alle grün, wir müssen nicht alle schwarz sein. Aber wir müssen alle weiß sein. Das ist wichtig. Gereinigt durch Jesu Blut. Wir müssen alle blau sein, in die himmlischen Örter versetzt. Alles muss aufgehängt sein am Wort Gottes. Wir müssen Säule wären im Reich Gottes. Wir müssen Ruhelager haben. Wir müssen silberne Ruhebette haben. Da müssen wir uns hinlegen. Genauso goldene. Das gilt für alle. Die Ruhe in Christus, Hebräer 4,1, die ist verheißen, ist der Normalzustand. Aber dass ein Mensch nicht dauernd sich um seine geistliche Situation dreht, sondern in Christus weiß, das Blut Jesu macht mich rein von aller Sünde. Und dann sagt er, in diesem Leib Christi, in dieser Gemeinde, da reicht man Getränke. Das heißt, du wirst erfrischt, du bekommst von Gott das, was du brauchst. Er sagt, aus goldenen Gefäßen. Wisst ihr, Gott tut es. Wo steht es? Epheser 4, 11 bis 16. Und die Bibel sagt, der Jesus als Haupt hat jedem der Gläubigen bestimmte Gnadegaben, bestimmte Begabungen gegeben, auch bestimmte Aufgaben. Jetzt wirkt er als Haupt in die Einzelnen hinein, dass sie wiederum die anderen tränken. Also er des Hauptordnens an und dann wirkt der Leib Christi. Er sagt hier, das sind goldene Gefäße, das sind goldene Kanäle. Das hat nichts mit menschlich zu tun. Das kann man nicht schulen. Da kann man keinen Jüngerschaftskurs oder sowas machen. Es funktioniert nicht. Es kommt von oben, von Gott, wenn ich gehorsam bin. Und er sagt, die Gefäße waren voneinander unterschieden. Römer 12, 3, das Maß des Glaubens. Jeder hat ein anderes Gefäß. Der eine kann viel, der andere wenig. Die sind gleich viel wert. Und hier sagt er, man reicht diese Gefäße und es war königlicher Wein in Menge vorhanden. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Epheser 1, Vers 3. Das heißt, ich habe die Fülle für mein Maß, damit man es richtig versteht, für mein Maß. Von daher kann ich behaupten, ich habe gleich viel wie der Paulus. Ich habe nämlich für mein Maß die Fülle. Mehr hat er auch nicht gehabt. Der hat ein viel anderes Gefäß gehabt, viel größeres. Das ist was anderes. Aber jeder hat alles, was er braucht, und zwar nach der Freigebigkeit des Königs. Der Jesus gibt in Fülle. Warum? Dass das so überfließt, dass die Herrlichkeit Jesu Christi wirklich hervorkommt durch diese wunderbaren Dinge. Und dann sagt der Vers 8, und das ist auch ein wichtiger Punkt, viele haben das nie begriffen, und das Trinken war der Verordnung gemäß ohne Zwang. Denn so hatte der König es allen Vorstehern seines Palastes befohlen, dass man jedermann machen lasse, wie es ihm gefiele. Weißt du, das ist der Unterschied von einer Sekte und von einer Gemeinde. Bei einer Sekte musst du. Da musst du auch das tun, was dir die Leute sagen. Weh, du tust es nicht. Dann kriegst du Ärger. Bei der Gemeinde ist es so, da ist freiwillig. Du kannst freiwillig dich reinigen lassen. Du kannst freiwillig am Herr Jesus dienen. Du kannst freiwillig stille Zeit machen. Du kannst freiwillig in die Bibelstunde gehen. Du kannst freiwillig in die Gebetsstunde gehen. Du kannst freiwillig zum Brotbrecher gehen. Du kannst freiwillig am Sonntagmorgen in die Versammlung gehen. Du kannst freiwillig Traktate verteilen. Du kannst freiwillig den Herr Jesus bezeugen. Du kannst alles freiwillig tun. Du kannst freiwillig die Bibel lesen. Du kannst freiwillig ein Gebetsleben zu Hause führen oder nicht. Ist deine Sache. Du hast die freie Auswahl. Er sagt, du kannst machen, was du willst. Du hast die Konsequenzen zu tragen. Zum Beispiel, wenn du nicht weiß bist, nicht das Himmlische suchst, keine Säule bist, nicht dich nach dem Wort Gottes orientierst, nicht in Christus ruhst, dann benutzt dich das Haupt nicht, dann kommt nicht der Impuls, mach das. Ist doch klar, dann kommt er nicht. Du bist selber schuld. Dann kommt bei dir Neid, Eifersucht, weil Gott einen anderen benutzt. Ja, Entschuldigung. Ist immer mein Problem. Freiwillig. Es ist alles in Hülle und Fülle, in überfließender Herrlichkeit da. Aber ich kann tun, was ich will. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Lehre, dass der Herr alles macht, ist eine der unbiblischsten Lehre, die es gibt. Der Herr hat alles getan mit einem vollkommenen Opfer. Aber dann sagt er klipp und klar, da gibt es im Deutschen die wunderbare Zeitform des Befehls, die Befehlsform. Wenn die Bibel zum Beispiel sagt, flieht, dann muss ich fliehen. Da flieht der Herr mich nicht. Versteht ihr? Wenn die Bibel sagt, widerstehen, dann muss ich widerstehen. Wenn die Bibel sagt, betet, dann muss ich beten. Wenn die Bibel sagt, glaube, dann muss ich glauben. Weil die Bibel sagt, wir haben 2. Korinther 4, 13, der Geist des Glaubens. Alles, was Gott befiehlt, kann ich tun, wenn ich will. Wisst ihr, das ist alles freiwillig, das ist doch die Herrlichkeit. Wisst ihr, man sieht die Kanäle, man sieht die Verschiedenartigkeit, man sieht auch die Freigebigkeit Gottes. Es ist alles und wirklich alles ohne Zwang und vollkommen freiwillig. Und das Umfeld, da herrscht im Endeffekt immer die 7 Diener, die 7 Fürsten, die 7 Mägde, das sind, kann man nachlesen in Jesaja 11, Vers 2, das ist der siebenfache Gottesgeist. Gott unterstützt uns, hilft uns, das Wort Gottes, wenn ich lese, beginnt der siebenfache Gottesgeist zu wirken. Drängt mich drauf, rein zu sein, drängt mich drauf, das Himmlische zu suchen, drängt mich drauf, das Wort Gottes zu studieren, drängt mich drauf, der Herr Jesus zu bezeugen. Immer der siebenfache Gottesgeist tut mir diese Dienste und drängt drauf. Wasch die, Bild für Israel, das auf dem Abstellgleis ist, bis die Vollzahl der Heiden beieinander stand, bekehrt sich ganz Israel, hat hier den entscheidenden Fehler gemacht. Das müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht den entscheidenden Fehler machen. Es sind hier 7 Kämmerer, die dafür sorgen, dass, das ist das Wirken vom Heiligen Geist, die Schönheit der Braut gezeigt wird. Das wollte die Waschti nicht. Aber jetzt will Gott das Gleiche. Der Heilige Geist will immer der Herr Jesus verherrlichen. Also was will denn der Heilige Geist, wenn er wirkt? Er will, dass die Herrlichkeit Jesu bei uns so ist, dass sie nach außen dringt, dass die Leute der Herr Jesus suchen, dass sie die Herrlichkeit Jesu an uns sehen. Das ist das große Wirken, das hier ganz entscheidende Aufgabe der Gemeinde ist. Drum heißt es in Epheser 5, 27, die Brautgemeinde, dass er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, dass er sie ohne Flecken, ohne Runzeln will. Und in Epheser 3, Vers 10 sagt die Bibel sogar, wir sollen das Schauspiel sein für die himmlische Welt, für die Engelwelt. Wir haben ungeheure Aufgabe und der siebenfache Gottesgeist wirkt in unserem Herz, dass das alles bei uns passiert, diese Herrlichkeit, nicht wegen uns. Weil da Jesus es sehen will, ist euch klar, er will die Braut in Herrlichkeit sehen. Es ist so schwer. Ich muss mir auch sagen, der Herr Jesus will nicht dein Jammerlied, er will, dass du seine Herrlichkeit widerspiegelst. Ihr versteht? Wenn ich das alles genau analysiere, biblisch, dann muss ich sagen, oh Karl Hermann, da ist noch viel zu tun. Wisst ihr, da haben wir natürlich einen Gegner, der Teufel, der immer versucht, uns in die Niederungen hineinzuziehen. Der uns immer den Dreck zeigt, immer dein eigenes Versagen zeigt, immer darauf hinweist, was der andere macht. Wisst ihr, wenn du dich die ganze Zeit mit dem beschäftigst, dann wirst du nicht mehr weiß, dann wirst du zuerst grau. Und dann wirst du immer dreckiger. Dann drehst du dich nicht ums Himmlische, sondern ums Irdische. Dann drehst du nicht ums Wort Gottes, dann wirst du auch keine Säule. Du ruhst auch nicht mehr, weder silbern noch golden, sondern dann fängst du an, nervös zu werden, dann fängst du an, frustriert zu werden. Dann ärgerst du dich ohne Ende Tag und Nacht. Also ich möchte jetzt nicht über das reden von der Vashti, das wäre ein Thema für sich. Auf jeden Fall gibt er ihre königliche Würde einer anderen, haben wir gelesen, Vers 19, nämlich der Gemeinde. Und jetzt wird die Gemeinde vorbereitet. Und zwar, es gibt mehrere Bilder für den Heiligen Geist. Mordechai, auch Hegai, auch der siebenfache Gottesgeist. Aber siehst du, wie sie vorbereitet wird in Kapitel 2. Zuerst einmal werden nur Mädchen genommen, die Jungfrauen sind. 2. Korinther 11, 1 und 2, die Bibel sagt, jeder Wiedergeborene ist geistlich gesehen eine Jungfrau. Und durch die dauernde Reinigung durch Jesu Blut bleibt er eine Jungfrau. Reinigt er sich nicht? Hat er den Status der Jungfrau? Theoretisch, aber nicht mehr praktisch. Es geht dort um das praktisch zu haben. Und jetzt erklärt er das, wie das passiert, dass diese Jungfrauen so sind, dass sie dem König gefallen. Das steht nämlich in Kapitel 2, Vers 3. Der Hüter der Frau, in dem Fall auch ein Bild auf der Heilige Geist, der hat veranlasst, dass man ihnen Reinigungssalben gegeben hat. Und die hat man gereinigt mit Reinigungssalbe. Und die Reinigungssalbe, die es bei uns gibt, die wichtigste, ist Blut Jesu Christi. Dass wir dauernd gereinigt werden durch Jesu Blut. Das ist die wahre Reinigungssalbe. Dass man hier sich daran gewöhnt, dass man in der Reinheit lebt. Dass man gar nicht mehr leben kann, ohne überhaupt gereinigt zu sein. Und dann erklärt die Bibel in Vers 7, von dieser Esther, sie hatte weder Vater noch Mutter. Es spielt keine Rolle. Wisst ihr, in Taifingen, hier, bevor es Albstadt gab, war Taifingen eine kleine Stadt. Und da war es ganz einfach. Da hat jeder jeden gekannt. Ich habe zum Beispiel in der Bäckerei gehört. Und wenn ein Taifinger wissen wollte, wer du bist, das war immer der gleiche Satz, der gefallen ist. Und der ging mir auch teilweise auf den Nerv. Nicht immer, aber manchmal war es unangenehm, je nach Lage. Wenn du was angestellt hast, war es peinlich, wenn man dich gefragt hat. Da haben wir immer gefragt, wem gehörst du? Also zu Deutsch, wem gehörst du? Wer ist dein Vater, wer ist deine Mutter? Und dann habe ich gesagt, ich gehöre dem Tölkerbeck. Aha. Dann musst du schon mitrechnen, wenn der meine Mutter oder mein Vater oder mein Opa das nächste Mal trifft und ich dann heimkomme, na, setzt's was. Oder auch nicht. Wisst ihr, aber das ist das, wem gehörst du? Du bist ohne Vater, ohne Mutter, wo du herkommst. Ob du ein Hochdeutscher bist, ein Schwabe. Ich habe mal Vorkätzer gesagt, der hat gesagt, dem gebe ich keinen Kredit, weil er der und der Landsmann ist. Und ich denke, naja, denen traue ich alle nicht. Dann sage ich, okay, die Schwaben sind ja auch nicht besser. Gell? Das Problem ist einfach, ohne Vater, ohne Mutter, es spielt keine Rolle, wo du herkommst. Es spielt keine Rolle, was du für einen sozialen Stand hast. Es spielt keine Rolle, ob du intelligent bist, ob du arm bist, ob du reich bist, ob du angesehen bist, ob du geschliffen bist. Ist völlig egal. ohne Vater, ohne Mutter. Nur eine Bedingung. Jungfrau musst du sein, wiedergeboren. Und die Reinigungssalbe musst du haben. Dauernde Reinigung durch Jesu Blut. Und das ist die Herrlichkeit, die hier läuft. Und dann sagt die Bibel, und dann fängt der siebenfache Gottesgeist an, Vers 9, wenn du mitgehst, dann kommen diese sieben Mägde und werden die Reinigungssalbe und deine ganze Verpflegung, das sind auserlesene Wirkungen des Heiligen Geistes, werden sie an dir wirken lassen. Und jetzt sagt die Bibel, 6 Monate wurden sie mit Myrrhenöl, 6 Monate mit Balsam, mit den Reinigungssalben der Frauen behandelt. Wisst ihr, wir denken ja manchmal, die Frauen sind extrem, weil sie dauernd einen Salbehafen dabei haben in der Handtasche, oder? Ist doch so. Männer haben das nicht. Aber Frau hatte ihre Salbe und eine Schmierze und das ist normal bei meisten, nicht alle, gell? Das gibt ja keine Regel, aber bei vielen. Aber das musst du dir mal vorstellen, man hat die 6 Monate lang die ganze Zeit ununterbrochen gesalbt. Jetzt übertrag das einmal auf Salbung im Sinn von Salbung durch den Heiligen Geist. Und dann kriegst du eine ganz andere Ebene. 6 Monate, 6 die Zahl des Menschen. Das heißt, das muss so lang gemacht werden, bis Gott das erreicht hat, was er will. Und es sind 7 Mägde, die das tun. Und sie bereitet dich zu. Das wird hier gezeigt in diesem 12. Vers, der ist ungeheuer wichtig. Und dann in 15 kommt dann die Wirkung. Was ist das für eine Wirkung, wenn du weiß und blau bist, wenn du an den silbernen Haken aufgehängt bist, befestigt bist, wenn das dein Stand ist, wenn du eine Säule bist, wenn du silberne und goldene Ruhebetten hast, wenn du dich durch die Reinigungssalbe reinigen lässt, durch Jesu Blut und durch die Wirkung seines Heiligen Geistes, dann heißt es Vers 15, und das ist das Wesen des Reiches Gottes. Wisst ihr, das wäre doch der Traum. Sie wünschte sich nichts, Vers 15, zweiter Teil, als was Hegai, der Kämmerer des Königs, wieder ein Bild für den Heiligen Geist, der Hüter der Frauen ihr riet. Er hat wirklich ihr geraten, was er ihr riet, und Esther fand Gnade bei allen, die sie sah. Wisst ihr, du hast kein Eigenwille mehr, dein trotziger Eigenwille ist gebrochen, du lässt dich vom Herrn führen und behandeln. Wenn der Heilige Geist in der stillen Zeit zu dir redet, dann gibst du nach. Und dann sagt die Bibel, das wird bewirken, dass du Gnade findest vor allen anderen. Da steht nicht Bundesgnade, wie Gott sie gibt. Das ist einfach Gnade. Die Leute können dich dann ertragen. Naja, ja, ich denke, das ist geil einfach, dass man sich gegenseitig erträgt. Aber mit der Gnade Gottes bist du ertragbar. Ich auch. Vers 17. Und der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen. Sie fand Gnade und Gunst vor ihm. Da steht jetzt Gnade, Chen, und das zweite Haus Chesed, die Bundesgnade. Da kommt jetzt die völlige Erlösung. Vor ihm mehr als alle Jungfrauen. Er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin und wasch die Stelle. So will der Herr Jesus die Gemeinde. Das ist herrlich, wenn das so ist. Und jetzt, nachdem der Heilige Geist ja schon bevor man wiedergeboren ist, man nennt es vorlaufende Gnade, am Herzen des Gläubigen gearbeitet hat, ihn zum Herr Jesus gezogen hat, heißt es Vers 20, denn Esther handelte nach der Weisung Mordechais, wie zu der Zeit, als sie noch von ihm erzogen wurde. Das heißt, auch wenn du wiedergeboren bist, wenn du gläubig bist, wird der Heilige Geist weiterhin dich erziehen und wird weiterhin drauf drängen, durchs Wort Gottes, was du zu tun hast. Wenn du das siehst, dann muss ich sagen, ist das alles so herrlich? Ich bin ja dafür, dass man ehrlich ist. Dann muss ich sagen, was bin ich doch für ein Querkopf? Warum lasse ich mir das nicht gefallen? Ah, ich bin schon ganz wild nach diesen Reinigungssalben. Wisst ihr, da kommt doch Sehnsucht, oder? Kapitel 3, 8. Es gibt ein Volk, das lebt zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Provinzen deines Königreiches, und ihre Gesetze sind anders als die aller Völker, und sie befolgen die Gesetze des Königs nicht. Das ist die Gemeinde, mal hier in Israel. Aber für die Gemeinde ist genau gleich. Das heißt, wir gehören nicht zu dieser Welt, wir sind abgesondert. Wir haben andere Gesetze wie dieser Welt. Das ist uns völlig egal, was man für ein Gesetz macht. im Strafgesetzbuch, im BGB, wir sind die besten Untertanen, solange es nicht gegen Gott kollidiert, das ist gar keine Frage, wir sind der Obrigkeit untertan. Aber unser Gesetz ist das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Römer 8, erste vier Verse. Das heißt, wir wandeln nach dem Heiligen Geist. Und jetzt kommen Probleme, Probleme ohne Ende. Jetzt sieht man Esther 4, Vers 8. Wir haben doch Probleme ohne Ende in der Endzeit. Wir haben Probleme durch Krankheitsexplosionen. Es kommt auch durch Umwelt. Und ich möchte nicht gucken, was nahrungsmittelmäßig und alles manipuliert wurde. Ich will es gar nicht wissen. Wisst ihr, ich brauche keine diese Theorie, um mir reinzuziehen. Mir reicht, was passiert. Wichtig ist, ich gehöre zu ihm. Ich bin eine Jungfrau. Also soll er auch entscheiden, was mit mir passiert. Aber jetzt kommt hier der Kampf. Esther 4, Vers 8. Da heißt, Esther soll, nachdem hier das Volk Israel vom Tode bedroht ist, genauso ist das Volk Gottes vom geistlichen Tod, von der Niederlage, vom Totalkampf bedroht. Es sind ja vernichtende Kräfte, die uns ergreifen. Jetzt heißt, Esther soll zum König gehen und Gnade erflehen. Jetzt kommen wir zum Geheimnis der Fürbitte. Eine wahre Gemeinde ist immer betend. Sie geht immer zum Herrn und schreit um Gnade. Für sich und für die anderen. Das ist normal. 5 Vers 2, sie fand Gnade vor seinen Augen. Warum finde ich Gnade, wenn ich bete vor meinem Jesus? Wisst ihr, wie ich bete? Ich sage es ganz offen. Ich gehe zu meinem Jesus und sage, Herr Jesus, ich komme nicht wegen mir, ich komme wegen deinem vergossenen, kostbaren und teuren Blut. So gehe ich also zum Vater im Himmel. Sage, ich komme nicht wegen mir, sondern wegen vergossenen, kostbaren und teuren Blut Jesu. Dann erwarte ich, dass Gott mich erhört wegen Blut und nicht wegen mir. Wisst ihr, ich berufe mich auf die Gnade. Und jetzt sagt Johannes 1,16, sie haben aus seiner Fülle genommen, Gnade um Gnade. Das ist ein Revolving-Prozess, wo ich dauernd Gnade nehme. Und wenn man das dann sieht, Kapitel 7, Vers 3, habe ich Gnade vor dir gefunden, o König, und gefällt es dem König, so schenke mir das Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Man betet für sich und für die anderen, das ist normal. Man schreit zu Gott um Gnade für sich und für die anderen. Und das hört nicht auf für die eigene Familie, wo man bloß für die Kinder betet, sonst geht weiter. Ist das ein Normalzustand dieser Herrlichkeit? Wenn das Menschen macht, kommt die Herrlichkeit Jesu. Kapitel 8, Vers 3. Esther aber redete weiter vor dem König. Sie fiel ihm zu Füßen, weinte und flehte, dass er bestimmte Bosheiten, nämlich die Hamans, vernichtet. Das heißt, sich demütigen vor meinem Jesus, zu seinen Füßen niederfallen und flehen, das ist der Normalzustand der Gemeinde. Durch das bleibe ich auch weiß, durch das bleibe ich blau, durch das bleibe ich silbern, durch das bleibe ich golden, durch das bleibt die Herrlichkeit da. Wisst ihr, wenn Leute zu uns kommen und uns beten hören, dann müsst ihr merken, da ist was. Das ist kein Geschwätz, da ist was. 8,8. Denn eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben, mit dem Siegelring des Königs versiegelt worden ist, kann nicht widerrufen werden. Da muss klar sein, dass denen klar ist, was der König gesagt hat, stimmt. Das ist unwiderruflich, das Wort Gottes. Und da stellt sich die Gemeinde drauf. Das ist ihr Normalzustand. Und dann sagt die Bibel in Vers 17, dann kam Freude auf. Wisst ihr, die Freude kam schon auf, bevor es geschehen ist. Die Freude kam schon auf, als der König den Befehl erlassen hat. Das ist Gemeinde Jesu. Sie freut sich schon, dass sie frei ist vor jeder Sünde, selbst wenn es bei mir noch nicht 100% geschehen ist, weil es geschrieben steht. Damit weiß ich, es funktioniert. Jetzt muss ich nur kommen. Aber ich freue mich nicht erst, wenn es vorbei ist. Ich freue mich schon, bevor es passiert. Ist doch herrlich. Da wird ein Tag dann anberaumt, wo hier die Juden, in dem Fall wir jetzt die neutestamentliche Gläubige vom Schattenbild her, zur Ruhe gekommen waren vor ihren Feinden. Ruhe vor allen Feinden. Habe ich Feinde? Ah ja. Der Teufel setzt dir zu, die Dämonen setzen dir zu, dein eigener Charakter setzt dir zu, deine Fleischlichkeit setzt dir zu, andere Menschen setzen dir zu. Du hast Feinde ohne Ende, du weißt es gar nicht, wie viel du Feinde hast. Aber du kannst völlig zur Ruhe kommen, du kannst dich auf diesen silbernen, goldenen Ruhebetten völlig niederlegen, wenn du gewaschen bist in Jesu Blut, wenn du auf das Himmlische, auf den Herr Jesus vertraust, wenn du das Wort Gottes als unwiderruflich annimmst, wenn du den König allein suchst, nur ein Ziel hast, dass seine Herrlichkeit sichtbar wird. Da musst du dich natürlich mit dem König beschäftigen, dass du seine Herrlichkeit weißt. Wisst ihr, wo ich erkannt habe, dass der Herr Jesus, bevor es Zeit gab, hat immer in den frommen Kreisen gesagt, als er hier in der Ewigkeit war, vor grundlegender Welt, inzwischen weiß ich, dass es Unsinn ist, der Jesus war bereits beim Vater in dieser Lichtswelt, wo es gar keine Zeit gab. Und dann sagt die Bibel, er allein hat die Ewigkeit geschaffen, die gab es gar nicht. Dass der Jesus in Geistgestalt, genauso wie der Vater, in der gleichen Gestalt wie der Vater, in der gleichen Gottheit, beim Vater im Himmel war, wo es keine Zeit gab. Was das für Herrlichkeiten sind. Und dieser gewaltige Erlöser ist bereit, diese Herrlichkeit zu verlassen, in den Dreck der Sünde zu gehen, um mich, elende Mensch, zu erlösen. Ist doch herrlich. Das sind doch Herrlichkeiten. Und wenn das mich einmal erfasst, dann kann ich das auch zeugnismäßig an die Leute weitergeben, dass die merken, da ist etwas. Und dann empfindet sie Vers 30 von Kapitel 9. Worte des Friedens und der Wahrheit. Dann ist es kein Geschwätz, was ich weitergebe, sondern Realität. Ist ihr, so sieht der Herr Jesus, der König der Könige, der Herr der Herren, die Gemeinde. So sieht er Esther. Gott hat es so geschrieben, dass wir die Schattenbilder haben, dass wir die Musterbeispiele haben. Und dann heißt sie 10 am Schluss, denn der Jude Mordechai, Bild auf der Heilige Geist, war der Nächste nach dem König Ahasverosch, nach dem Herr Jesus. Und groß unter den Juden und beliebt bei der Menge seiner Brüder, weil er das Beste seines Volkes suchte, zum Wohl seines ganzen Geschlechtes redete. Versteht ihr? Wisst ihr, jetzt muss ich doch das akzeptieren. Wenn der Heilige Geist zu mir in der stillen Zeit redet, durch das Schwert des Geistes, dann ist es immer zu meinem Wohl. Geschwister, ich darf nie ausweichen. Ich darf nie sagen, das will ich nicht. Es ist immer zu meinem Wohl. Ich muss es aber glauben. Und das Wirken des Heiligen Geistes bereitet mich immer auf etwas vor, dem König in seiner Herrlichkeit zu begegnen, weil Johannes 16, 7 bis 14 sagt, der Heilige Geist verherrlicht immer der Herr Jesus. Ach ja, wenn es doch nur so wäre, oder? So denkst du doch auch, so denke ich auch, wenn ich es sehe. Ist euch klar, dass die Bibel davon ausgeht, dass kein Problem ist, dass es so ist? Ich habe das Problem von Offenbarung 22, 17. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn ich das, was hier im Esther-Buch geschrieben steht, vor ganzem Herzen will, ich will der Reichtum seiner Herrlichkeit, ich will wirklich weiß sei wie diese Vorhänge, ich will blau sei, dass das Himmlische da ist, ich will das Rote weg durch Jesu Blut, die Sünde, ich will silbern, vom Wort Gottes her gehalten und geprägt sein. Ich will goldene, silberne Ruhe bitte. Ich will in Christus Ruhe. Ich will das trinken in der Fülle, nach Maß meines Glaubens, was Gott mir gibt. Ich will die Fülle des Heiligen Geistes. Ich will mich reinigen lassen durch diese Reinigungssalbe. Ich will mich bereiten lassen. Ich will letztendlich auf die Gnade vertrauen. Ich glaube, dass das Wort Gottes ganz allein absolut vor Gott her, genauso wie das Gesetz der Meder und der Perser unwiderruflich ist, dass Gott es wirklich tut. Und ich bin bereit, mich wirklich dem Wirken des Heiligen Geistes zu unterwerfen, der mich zum Herrn Jesus treibt. Anders kann man es nicht sagen. Dann passiert Folgendes. Wir studieren gerade Matthäus in der Bibelstunde, da ist das Wort glückselig, Makarios. Mir wird es immer wichtiger, dass das im Prinzip, wenn das in der Volkssprache übersetzt, eigentlich heißt, du bist zu beneiden. Wohl dir, glückselig bist du, wenn. Du bist eigentlich zu beneiden. Ich sage es mal vorsichtig. Wenn ich und du der Charakter der Esther haben, dann sind wir zu beneiden. Wenn du den Charakter der Vashti hast, die nicht will, dann bist du das elendste aller Geschöpfe. Weißt du warum? Dann hast du von der Welt nichts und von der Herrlichkeit Gottes nichts und hast gar nichts. Also müssen wir Entscheidung fällen. Und ich bin halt an dem Punkt schon Egoist. Wenn ich mich entschieden habe, dem Herr Jesus zu dienen, wenn ich wiedergeboren bin, wenn ich bekehrt bin, dann will ich auch alles. Dann will ich die Herrlichkeit. Aber ich kann eine Frage nicht beantworten. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Das müsst ihr selber beantworten. Ich möchte beten. Herr Jesus, was für eine Herrlichkeit ist in deinem Reich. Du bist der Herr der Herren, der König der Könige. Du hast, indem du dein kostbares und teures Blut vergossen hast, dein Leib, der ohne Sünde war, hast brechen lassen. Dieses große und vollkommene Opfer geschaffen, durch das alles möglich ist, was wir auch heute Morgen gehört haben. Die Reinigungssalbe sind überfließend vorhanden. Deine Gnade ist so da, dass wir dauernd nehmen können, Gnade um Gnade. Es ist alles perfekt vorhanden. Wir haben eine Ausrüstung, ein Maß des Glaubens, persönliche Gnadengaben, persönliche Zurüstung, persönliche Aufgabe in Hülle und Fülle. Und es ist alles so, dass letztendlich deine Herrlichkeit bereit ist, sich in unserem Leben zu offenbaren und durchzubrechen, dass du uns im Herzen so beherrscht, dass die Leute sehen, da ist ein Mensch, der dient Jesus allein. Gib uns einfach Gnade. Du kennst unsere Leben, du kennst unsere Enttäuschungen, du kennst unser Elend, du kennst auch unseren Sturkopf. Gib einfach Gnade, dass wir so wie Esther zu deinen Füßen niedersinken und wie die kleinen Kinder auf deine Gnade hoffen, dass du mit uns zum Ziele kommst. Ich bin überzeugt, wenn wir bereit sind, das Wasser des Lebens so zu nehmen, dass es geschieht. Weil dein Gesetz ist 100-mal und 1000-mal unwiderruflicher wie das der Meder und der Perser. Gepriesen seist du und durch dich der Vater im Himmel. Amen.